Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we praise you this morning. We thank you. We surrender to you. Oh, Vater, ich spreche Englisch. Vater, wir danken dir und preisen dich. Wir übergeben uns dir ganz neu heute Morgen. Und wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du einen ganz speziellen Plan heute Morgen hast für diesen Gottesdienst, für unser Leben. Und wir sind gespannt, was du machst, denn wir werden aus diesem Raum nicht rausgehen, ohne verändert zu sein. Wir danken dir, dass du ein ganz großes Werk heute Morgen tust. Nicht, weil ich das sage, sondern weil du das letzte Wort hast, Vater. Und wir preisen dich. Amen. Wir dürfen sich hinsetzen. Haben schon viele Grüße von meinem Mann gehört. Er wäre gerne mitgekommen, aber er ist in seinen Gebeten mit uns. Wir dienen zusammen. Wir leiten schon seit 30 Jahren eine Mission, die heißt Josua-Mission. Wir haben sie mal in Deutschland angefangen. Wir haben in Schweden ein Missionszentrum. Das haben wir über die Jahre ausgebaut, sind immer noch dabei. Manchmal denken wir, Vater, was hast du vor mit so Leuten, die nun 70 sind, aber wie ich gestern schon sagte, es gibt kein Pensionsalter beim Herrn. Wir haben da unten ja einen Büchertisch und da wird auch Material, ein bisschen Informationsmaterial von unserer Mission sein. Und wer sich da besonders interessiert, der darf mal sowas mitnehmen und einfach mal den Herrn fragen, soll ich mich daran beteiligen? Ist das etwas, was ich auch unterstützen möchte? Wir dienen Pastoren und ihren Frauen. Das ist ein großer Schwerpunkt unseres Dienstes. Wir laden sie ein, auch speziell aus der ehemaligen Sowjetunion, junge Pastoren, schon die nächste Generation, um ihnen einfach eine Woche zu dienen. Die Woche heißt, Menschen, Pastoren zu Jesus zu bringen. Pastoren heute quittieren ihren Dienst, fallen in Sünde und die Menschen sagen, wieso kann das geschehen? Und wir haben einfach aufs Herz bekommen, viele Jahre schon, das ist jetzt schon 16 Jahre oder 17 Jahre tun wir das. Mein Mann ist von Beruf Elektroingenieur und der hat gedacht, was soll ich als Ingenieur den Pastoren dienen? Ich kann vielleicht ihre Lampen reparieren. Aber Gott hatte einen Plan. Er benutzt nämlich die, die sich am wenigsten dafür außersehen vorkommen. Und die benutzt er in ganz wunderbarer Weise. Und wir haben einfach einen ganz starken Dienst an diesen Pastoren schon über die Jahre. Wenn jemand sich da beteiligen möchte, wir laden sie ein. Wir bezahlen ihnen alles, damit sie diese Oase finden, um einfach auch mal zur Ruhe zu kommen. Da gibt es also einen Rundbrief, da gibt es einen Prospekt von der Mission. Aber noch wichtiger, mitzunehmen und sogar vielleicht ein extra Exemplar als Geschenk, ist mein Buch. Nicht, weil ich das geschrieben habe. Das hat der Heilige Geist geschrieben. Ich habe nur mich hingesetzt und habe geschrieben. Es ist aber meine Geschichte und heißt, wie Tränen zu Diamanten werden. Und die Marlies, steh doch mal bitte auf. Sie begleitet mich treu, sie fährt mich durch die ganze Schweiz, sie verkauft die Bücher und ist einfach ein wunderbarer Dienst. Danke, Marlies. Und sie wird nachher da mit voll Freude den Tisch leer räumen und die Bücher verkaufen. Damit die unters Volk kommen, damit die Geschichte verbreitet wird. Und es ist einfach wunderbar, wie Gott diese Geschichte benutzt. Und ich möchte mal eine ganz kurze Sache daraus vorlesen. Wir haben ja 60 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges jetzt. Das ist ja ganz kurz davor. Und wie sah das denn aus? Eines Tages, als wir gerade unsere einzigen Kleider gewaschen und zum Trocken aufgehängt hatten, war Fliegeralarm. Wir waren nur in Wolldecken gehüllt, da wir nur einen Satz Kleider noch besaßen. Es war ein wunderschöner Tag im Mai. Unsere Kleider werden bald trocken sein, sagte meine Mutter. Halte dich in der Nähe des Hofes auf. Plötzlich kamen Tiefflieger. Panik brach aus. Die Amerikaner greifen an, schrie die Bauersfrau in Furcht. Anton, die Pferde, schnell einen Wagen. Wir müssen uns im Moor verstecken. Und so wie wir waren, stiegen wir eilig auf den Wagen und in schneller Fahrt ging es in den Wald in Richtung Moor. Wir wurden in Sicherheit gebracht, aber in der Zwischenzeit zerstörten die Amerikaner den Bauernhof durch einen Brand und machten ihn dem Erdboden gleich. Nun hatten wir nicht einmal mehr etwas anzuziehen, dann selbst das Letzte, was wir auf dem Leibe hatten, war zerstört. Meine Mutter entfernte daraufhin das Hakenkreuz von einer Fahne und nähte mir und ihr ein Kleid davon. Das war das Einzige, was wir noch hatten. Wenige Tage danach war es plötzlich totenstill. Kein Schießen, kein Kanonendonner. Absolute Stille. Der Krieg war zu Ende. Ich lag im Gras und schaute in den tiefblauen Himmel und konnte es nicht glauben. Kein Flugzeug, kein Jagdflugzeuge, kein ohrenbetäubendes Geräusch mehr. War es möglich, dass der Krieg zu Ende war? Jetzt war also kein Krieg mehr, aber nie wieder würde es so sein wie früher, denn wir hatten unser Zuhause verloren. Und wie sollte es nun weitergehen? Würde ich je das Erlebte vergessen? Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen wir von so viel Dunkelheit, Gefahr, Hoffnungslosigkeit umgeben sind, dass wir keinen Ausweg mehr wissen. Wir schreien zu Gott, wo bist du? Wenn es dich gibt, dann erweise doch deine Macht. Wir erleben die Hölle. Wir befinden uns in absoluter Hoffnungslosigkeit. Für mich war diese Zeit der Flucht und des Krieges eine solche Zeit. Und heute sehe ich es als wunderbares Gottesgeschenk und als seine Hand, die von Anfang an mich bewahrt hat. Das war vor 60 Jahren. Ich war also ein Kind von 10 Jahren und durfte das erleben, um heute Menschen zu sagen, es gibt einen Ausweg, egal was du erlebst, es gibt einen Gott, der hat eine Hand über deinem Leben, er hat dich bei seinem Namen gerufen und er wird dich durchbringen, egal was kommt, wenn du seine Hand festhältst. Und das ist etwas, was ich weitergeben möchte. Und dazu soll heute Morgen mein Zeugnis dienen. Gestern Abend habe ich schon mal darüber gesprochen. Und jemand hat gesagt, ist das eigentlich schwer für dich, Rosemarie, den nächsten Tag nochmal und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Es ist nie dasselbe. Und wenn einer möchte, kauft doch das Band und die CD von gestern und verschenkt sie weiter und hört sie auch selber an. Es sind viele Dinge drin gestern, die ich heute nicht sagen werde. Und heute sind wieder andere Dinge drin, die ich gestern nicht gesagt habe. So ist es nie dasselbe. Ich heiße immer noch Rosemarie Clausen. Ich bin immer noch 70 Jahre. Also das verändert sich nicht. Das hat sich ja heute Nacht nicht verändert. Ich bin leider heute Nacht nicht jünger geworden. Aber das macht nichts. Gott bringt es immer wieder von einem anderen Blickwinkel zusammen, weil wieder ganz andere Menschen heute Morgen hier sind, die wieder ganz andere Dinge brauchen. Und ich möchte, dass Gott jeden Einzelnen ganz persönlich anspricht heute Morgen. Heute Morgen ist es nicht ein Gottesdienst, wo du denkst, du kannst irgend hinter einem Pfeiler untertauchen. Jeder ist heute Morgen ganz persönlich angesprochen, weil Gott dir begegnen möchte. Und weil wir einfach seinen Sieg heute Morgen feiern möchten. Ich habe schon ein Stück von dem Sieg gefeiert, als wir für meinen Mann Thilo gebetet haben. Ich habe einfach gespürt, es war eine Kraft ausgegangen und für Gott ist kein Abstand. Auch diese 2000 Kilometer, die sind für Gott in der Sekunde, in einem Augenblick, in einem Zwinkern des Auges zu überbrücken. Und die Kraft Gottes ist ganz genau da, wo er jetzt ist und er ist Teil dieses Gottesdienstes. Für ihn ist da gar kein Abstand und das ist so wunderbar. Dann können wir darin ruhen, dass Gott gegenwärtig ist, hier und da. und dass wir miteinander verbunden sind. Wir sind 45 Jahre jetzt verheiratet im Juni und wir haben 2 erwachsene Söhne und 7 Enkelkinder. So ein bisschen, vielleicht kommt nachher noch ein bisschen mehr, aber ich will jetzt einfach in der Botschaft weitergehen. Nur manche Fragezeichen sehe ich. Ja, wie alt sind sie denn, wie lange sind sie verheiratet, wie viele Kinder haben sie, Enkelkinder. Aber das ist auch alles wichtig, das gehört zu uns. Und wir sind sehr dankbar, weil all die ganze Familie Gott nachfolgt. Ich möchte mein Zeugnis nicht nur als mein Zeugnis geben, sondern ich möchte das in einen größeren Rahmen stellen. Ich möchte es einfach sagen, dass dieses, das Element der Vergebung und Wiederherstellung einfach so wichtig ist heute für den Leib Christi. Weil ohne diese Wiederherstellung und ohne die Vergebung und dass wir wieder eins sind mit Gott, wir in die nächste Erweckung nicht hineingehen können. Wir beten alle für Erweckung. Aber die Erweckung fängt bei mir und bei dir an. Hier fängt die Erweckung an. Wenn Gott uns wieder erweckt, wenn unser zerbrochenes Leben wieder erweckt wird, wiederhergestellt wird von Gott, dann wird dieser paradiesische Zustand wiederhergestellt, den Gott sich einmal gedacht hat. Und dann nehmen wir das Land, was Satan damals bekommen hat, durch den Sündenfall, das nehmen wir ihm zurück. Das geschieht in der unsichtbaren Welt. Und das habe ich so in meinem Leben erlebt. Wenn Gott mein Leben wiederhergestellt hat, dann war das nicht nur Rosemarie Clausen, sondern es war in einem viel größeren Zusammenhang, den ich heute langsam zu begreifen verstehe. Weil als ich damals anfing zu vergeben, da habe ich nie gedacht, dass das Gott das hinausträgt in die Nationen. Wir haben das jetzt bereits in diesen paar, das ist 2001 rausgekommen, jetzt ist es bereits in 9 Sprachen übersetzt und die 10. und 11. ist bereits auf dem Weg. Das habe ich mir doch nie träumen lassen, dass mein kaputtes Leben einmal einen Einfluss hat auf die Nationen.
Halleluja.
Das ist unglaublich. Aber das will Gott mit unserem Leben tun. Das will Gott mit deinem Leben tun. Du sollst Einfluss haben. Einfluss auf deine Umgebung. Gott will, dass du die Herrlichkeit Gottes widerspiegelst. Denn Gott hat am Anfang, und das lesen wir in 1. Mose 1, 26, da hat Gott die Erde geschaffen und hat den Menschen die Herrschaft gegeben. Herrsche über sie. Ja? Können wir noch alle folgen? Ist nämlich ganz einfach. Da brauchen wir gar nicht Theologie zu studieren. Das ist ganz einfach, hat Gott das gemacht. Das war der Beginn. Und dann kam der Sündenfall. Und was war dann geschehen? Dann ist Satan mit ins Bild gekommen. Und seitdem macht er so einige Dinge, die uns nicht so sehr gefallen. Und manchmal sind wir ganz ärgerlich darüber, was alles in unserer Umgebung geschieht. Ja? Also es gibt ein paar Leute, die zeigt ein paar Emotionen, ihr Schweizer, denn mit. Ich weiß, dass ihr noch mit seid hier. Das gefällt uns nicht. Das gefällt euch in der Schweiz nicht. Das gefällt uns in Deutschland nicht, in keinem Land. Er macht sich einfach breit. Und er nimmt Land ein, mehr als uns lieb ist. Und wir sitzen da und denken, was wird noch alles werden? Und Furcht überkommt uns. Richtig? Was wird werden? Wie wird es werden? Was wird mit unseren Kindern, den Enkelkindern? Wo steuern wir überhaupt hin? Und dann schaut Gott runter und sagt, warum nehmt ihr dieses Land nicht zurück? Ich habe euch doch das gegeben. Und ich habe doch Vorsorge getroffen. Ich habe doch meinen Sohn gegeben, dass wenn ihr an ihn glaubt und wenn ihr das nehmt, dann werdet ihr zusammen mit ihm herrschen. Und es wird der Paradieszustand wiederhergestellt werden. Das ist schon da. Er hat Satan schon besiegt. Aber wir müssen es nehmen und ich habe so Mühe, manchmal Deutsch zu sprechen, weil ich so viel Englisch spreche. Und dann fehlen mir die deutschen Worte. Das ist ja schrecklich. Das habe ich nie denken können. Da fehlt uns das dann, dass wir den Glauben haben, dass wir wirklich berufen sind, dieses von Satan wieder zurückzunehmen. Und das steht in der Bibel, das hat Jesus gesagt. Und damals, wenn wir so da uns das vorstellen im Paradies, da hat Adam die Herrlichkeit Gottes wieder spiegelt. Ich denke mal, der Adam, der ist da durch den Garten gegangen und es war einfach Licht um ihn. Es war einfach die Herrlichkeit Gottes da. Es war ganz wunderbar. Bis er sich versteckt hat. Und dann ist viel geschehen. Aber jetzt kommt Jesus. Und er hat gesagt, dasselbe geschieht. Wenn ihr mich annehmt, wenn ihr in meine Gegenwart kommt, wenn ihr euer Verhältnis mit mir in Ordnung bringt, wenn ihr euch vergeben lässt und wenn ihr vergebt, dann werdet ihr meine Herrlichkeit widerspiegeln und ihr werdet dort, wo ihr hingeht, das Land einnehmen. Ja, und das ist unsere Aufgabe heute. So, wenn ihr heute Morgen hierher gekommen seid, dann habe ich gesagt, es geht um euch persönlich, um jeden Einzelnen, ganz persönlich. Aber indem es in euch persönlich geht, in demselben Moment sagt Gott, und nun schicke ich dich, ja, und nun sende ich dich. Und nun stehst du auf von deinem Stuhl und gehst und verkündigst, was ich an dir getan habe. Und nun wirst du Licht hier in Bruck, in Baden, in der ganzen Schweiz. Und das ist Erweckung. Aber Erweckung fängt in der Gemeinde an. Wir werden das Land einnehmen. Unsere Beziehung wird wiederhergestellt zu Gott, zum Nächsten. Und dadurch werden wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist Erweckung. Und das will heute Gott wieder tun. Und das ist der Anfang für die, die sich interessieren für Gebet. Das ist der Anfang von Gebet. Das ist Gebet. Erstmal diese Hinwendung aus Liebe zu Gott und sagen, Vater, ich liebe dich. Du hast mich geschaffen. Ganz egal, wie ich jetzt ausschaue, was ich erlebt habe. Du hast mich gewollt, du hast mich geschaffen. Eines Tages bin ich hier auf diese Welt gekommen und ich habe ein Ziel und ich habe eine Berufung. Sag ganz mal zu dir selber, ich habe eine Berufung. Und ich werde ab heute in diese Berufung hineintreten. Und ich bin kein Versager. Ich bin ein Überwinder. Und Jesus Christus ist für mich gestorben. Und ich danke dir, Vater. Lass uns doch mal glauben, dass wir hier in Bruck, in Baden und in der ganzen Umgebung paradiesischen Zustand wiederherstellen. Ja? Weil du nämlich hier lebst. Weil du in deiner Nachbarschaft lebst und weil du das verkündigst. Ja? Das bedeutet nicht zunächst Wohlstand. Das bedeutet nicht zunächst, dass du ein problemloses Leben führst. Aber du wirst in diesen Problemen den Sieg Jesu verkündigen. Genauso wie ich das in diesen meinen Problemen im Moment, die wirklich nicht so ganz einfach sind und die schon ein Jahr nicht sehr einfach sind. In dieser Situation verkündige ich die Herrlichkeit Gottes und sage, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns mächtig macht, Christus. Und die Umstände bringen uns nicht so weit, dass wir am Gott verzweifeln, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht widerspiegeln. Und jetzt, wo mein Mann da in Schweden, der Thilo da in Schweden, nicht gar so viel Kraft hat, wie er sonst hatte, aber es kommt von Tag zu Tag, da besuchen ihn die Pastoren und sie sagen, Thilo, wenn wir dich so anschauen, dann haben wir ein Gebet. Und dann war Thilo ganz neugierig, was das Gebet wohl ist. Und dann haben sie gesagt, weißt du, wenn wir mal alt sind, das möchten wir haben, was du hast. Hat der Thilo gesagt, ihr möchtet haben, was ich habe? Das ist wohl nicht so ganz erstrebenswert. Und dann haben sie gesagt, genau das. Wir möchten diesen Frieden haben. Wir möchten diese Herrlichkeit über uns haben. Egal in welcher Situation wir sind, das möchten wir widerspiegeln. So, sie sind noch, sie wollen das haben, was wir haben.
Und sie sagen, wenn wir mal alt sind und wenn unsere Ehe dann so ist wie eure Ehe, das möchten wir haben. Und wenn ihr so zusammenhaltet in der Situation, wie ihr das jetzt, wenn wir das können, das möchten wir haben. Ja? Und egal wie deine Situation ist, egal wo du herkommst, wie deine Familiensituation ist, Gott möchte, dass die Menschen zu dir schauen und sagen, wie kannst du so strahlen, so einen Frieden haben? Und dann kannst du Zeugnis geben und sagen, das ist wegen ihm. Er stellt das wieder her. Und ich habe noch genug, um dir auch was davon zu geben. Denn du kannst es auch haben. Du musst auch nicht als Knecht sein deiner Situation. Du darfst dich hinaufheben wie ein Adler. Die auf den Herrn vertrauen, werden wieder jung, dass sie Kraft kriegen, dass sie sich hinaufschwingen können wie ein Adler. Und du kannst dich schon alt fühlen und du bist noch ganz jung. Und du kannst dich ganz geknechtet fühlen von deinen Umständen. Aber wenn du zu Jesus kommst, er wird dich wieder aufheben und er wird dir eine neue Identität geben. Und dann wirst du dich emporschwingen und dann wirst du runtergucken und wirst sagen, Vater, du hast mich befreit. Und das wünschen wir uns heute Morgen. Das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Und Gott, für Gott bist du nicht eine Nummer. Für Gott bist du Nummer eins. Du bist von Gott. Und er kennt deinen Platz, deine Situation. Und die Botschaft heute Morgen kommt direkt vom Herzen des Vaters. Der Himmel schaut heute Morgen auf diese Versammlung. Und die Engel schauen und die feuern uns an. Und die sagen, lass das Feuer fallen heute Morgen auf das Gospelcenter. Lass das Feuer fallen. Lass sie erkennen, was eigentlich der Sohn Gottes für sie getan hat. Welche Freiheit er errungen hat. Und ich habe heute Morgen schon immer zu gebetet, während wir da gesessen haben. Lass das Feuer fallen. Wir haben das mal in Deutschland gemacht, in einer Versammlung. Und plötzlich war da ein Rumor draußen. Und dann hat mein Mann ganz vorsichtig die Tür geöffnet. Und dann war die ganze Halle voller Feuerwehrmänner. Und das ist wahr. Und dann haben die gesagt, es brennt hier. Es brennt hier? Ja, das brennt hier. Jemand hat die Feuerwehr gerufen und da waren Flammen aus dem Dach gekommen. Und wir müssen jetzt das ganze Haus durchsuchen, damit wir das Feuer finden. Sind wir bereit, dass die Feuerwehr von Bruck kommt heute Morgen? Lass uns doch was erwarten. Und dann könnten wir Zeugnis geben. Und das geschieht nicht nur in Indien oder irgendwo. Es kann auch hier geschehen, wo alles so geordnet ist im Switzerlandli, dass plötzlich die Feuerwehr auszieht und sagt, was brennt denn da? Und dann können wir sagen, das war der Heilige Geist, der gekommen ist und uns angezündet hat und einfach das Feuer hat fallen lassen, das Feuer der Erkenntnis, das Feuer der Befreiung. Denn unser Schrei ist doch, wie werden wir mit den Krisen fertig? Wie werde ich mit den Schwierigkeiten fertig? Wie werde ich mit dem fertig, was ich erlebt habe in meinem Leben? Wie werde ich mit meiner Beziehungskrise fertig? Ja, es gibt ja Menschen, die verfolgt das ihr ganzes Leben. Ja, das ist wie so ein Muster. Es wiederholt sich immer wieder, ganz durch ganze Familien hindurch. Und dann hören wir, das war schon bei meiner Großmutter so. Das ist so. Damit muss ich leben. Das gehört zu unserer Familie dazu. Ehebruch, Krankheiten. Das gehört nicht zu unserer Familie dazu. Da gibt es jemand, der gesagt hat, ich befreie dich davon, wenn du bereit bist, in diese Freiheit hineinzustehen. Und es ist ja furchtbar, in diesem Gefängnis dieser Familiensituation zu leben. Ja? Das kommt jetzt ganz persönlich zu einigen von uns hier ran, denn das gilt auch für die, die nie den Krieg erlebt haben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Tränen werden zu Diamanten. Heute zeige ich euch einen Weg, wie ihr reich werdet. Und diese Diamanten und diesen Reichtum, den kann keiner von euch nehmen. Keine Inflation, keine Weltwirtschaftskrise. Das ist ein Reichtum, den werdet ihr haben und den habt ihr immer. Und das spielt keine Rolle, ob ihr plötzlich wie ich in eine Wolldecke gehüllt wart und schließlich ein Kleid von einer Nazi-Fahne nur hattet. Stellt euch das mal vor. Welch eine Demütigung für meine Mutter. Denn es hatte doch für meine Mutter ganz anders angefangen. Als sie geheiratet hat, war sie die Frau eines hohen Generals. Sie hatte doch ein ganz anderes Leben erwartet und sie lebte doch in ganz anderen Verhältnissen damals und es war doch super. Hier auch in dem Buch ist dieses Haus, in dem wir da gelebt haben in Hamburg. Naja, das kann man gar nicht vergleichen, das war super. Und sie war da junge Frau und repräsentierte und es war alles super geordnet. Frau General. Na, Frau General. Super. Für alles war geordnet und ich war sehr, sehr willkommen geheißen, als endlich ein Mädchen kam. Und dann, naja, das war so ein bisschen dumm. Ich kam natürlich gerade, als Hitler die Stadt besuchte und da bot er an, mein Pate zu werden. Und das war mir später nicht so recht. Vielleicht wäre ich dann noch ein bisschen da drin geblieben und hätte gedacht, da warte ich mal noch ein bisschen. Aber ich war scheinbar ein bisschen neugierig und dann war alle so aufgeregt und dann kam ich 3 Wochen zu früh. Und das hat mir so ein bisschen was eingehandelt, was ich aber später als großen Segen gesehen habe. Denn wenn heute das angekündigt wird irgendwo, die Patentochter von Adolf Hitler kommt, dann kriegen die Leute solche großen Ohren und wollen das dringend hören, wieso jemand heute im Sieg darüber spricht, sich nicht mal mehr schämt und Freude hat. Und so öffnet Adolf Hitler die Tür für das Evangelium. Das hat er bestimmt nicht gewollt. Ja, da war aber dann noch ein bisschen was dazwischen passiert und Vater war dann auch Polizeigeneral in Berlin. Wir lebten ziemlich lange in Berlin und er war Kommandant der Schutzpolizei und hatte eine hohe Stellung und hat dann sehr schnell begriffen, was alles da geschehen war und wollte Hitler nicht länger folgen. Und hat dann Nein zu ihm gesagt und musste sterben. Und da verloren wir schon sehr früh, 1938, unseren Vater. Er war also im Widerstand der Generäle, die sich aufgelehnt haben gegen Hitler, die das mit dem Leben zu bezahlen hatten. Und er tat das, damit wir nicht in Sippenhaft kamen und in Konzentrationslager landeten. Diese wunderschöne Generalsfamilie, Frau General, war nicht mehr so lustig. Das war ein bisschen ein Charme. Das wollte meine Mutter gar nicht mehr, dass man das sagte. Und dann war auch Krieg. Wir dachten nicht mehr da viel drüber nach. Viele verloren ihren Vater und viele lebten ohne Vater. So, das war nicht so was Besonderes im Krieg. Meine Schulkameradinnen, viele hatten keinen Vater, weil die Väter an der Front waren oder weil sie schon tot waren. Aber die Angst und der Schrecken des Bombenkrieges in Berlin war schrecklich. Und damit lebte ich. Und wenn heute meine Enkeltöchter klagen und sagen, hey, wir mögen nicht zur Schule gehen, dann sage ich, seid doch mal dankbar, dass ihr überhaupt gehen dürft. Ich wäre ja so gerne zur Schule gegangen. Aber die Schulen waren ja so oft zu. Und wenn ich zur Schule gegangen bin, dann bin ich nur mit Furcht und Zittern zur Schule gegangen, weil ich ja Angst hatte, ob ich überhaupt wieder zurückkomme. Oder ob die Häuser, das Haus zerbombt ist, ob ich Mutter noch vorfinde. Da stellt man sich doch gar nicht vor, was man da als kleines Kind im Schulanfang mitgemacht hat. Das war grausam. Das war ständige Furcht. Ständige Furcht, ständig Hunger und Kälte nachher. Weil es war, brach ja alles zusammen. Und dann irgendwann schrie Goebbels durchs Radio, durch diesen Volksempfänger, Frauen und Kinder verlasst Berlin. Und da schwammen wir auf dieser Welle mit und wurden nach der Pommern, hinter Pommern evakuiert. Und da sollten wir dann warten, bis der Krieg zu Ende war. Und irgendwie hatte man ja damals kein Fernsehen und hörte nicht so viel Radio. Jedenfalls war man jetzt mal froh, meine Mutter war froh, dass das alles ein bisschen zur Ruhe kam dort auf dem Lande. Und keiner hat das so richtig begriffen, wie schnell eigentlich dieser Russe da anfing, Deutschland zu überrollen und einzukesseln. Und ihr habt das im Fernsehen jetzt gesehen, viele Sendungen im deutschen Fernsehen, der Feuersturm. Die Rote Armee überrollt Deutschland in Hass und wieder gut, also sie wollten uns einfach zurückzahlen, was wir getan haben. Und da habe ich später einen russischen Offizier getroffen und er hat gesagt, wir hatten den Befehl, alles dem Boden gleich zu machen und was noch sich bewegt hat, einfach mit unseren Panzern zu überrollen oder zu vergewaltigen oder niederzumetzeln. Denn das wollten wir jetzt den Deutschen heimzahlen, was sie an uns getan haben. Und das war ja ohne Zweifel. Das war ja schrecklich. Aber so ein 10-jähriges Mädchen in diesem Ganzen hat ja überhaupt nicht begriffen, was los war. Und da waren wir da in diesem Kessel, eingekesselt von den Russen, verfolgt über Tote für Kilometer auf der Straße für Wochen. Und dass wir unser Leben da rausgerettet haben, dass wir nicht mit dem Schiff auf der Ostsee untergegangen sind, wo wir eine Woche da auf den Tod gewartet haben, ohne Essen, ohne Trinken. Man muss sich das mal vorstellen, wie hat man das bloß überlebt? Also ich finde, es war Gnade Gottes. Gott hat mir später gezeigt, ich war immer mit euch. Und meine Mutter hat unaufhörlich gebetet auf diesem Schiff. Und sie hat gesagt, Gott wird uns durchbringen, Gott wird uns durchbringen, Gott wird uns durchbringen. Und wir konnten nicht mal was zu essen mitnehmen. Wir hatten so ein kleines Säckchen, kleines Tütchen Haferflocken, kleines Tütchen Zucker und kleines Tütchen Schokoladenpulver. Und da durften wir einen Teelöffel jeden Tag essen. Und das hat uns geholfen. Aber wir hatten ja Proviant für die Flucht zurechtgemacht. Und als wir gerade weggehen wollten, da kamen die deutschen Soldaten zurückgeflutet. Und die waren ja ausgemergelt. Die waren ja so entsetzlich beieinander. Und da hat meine Mutter gesagt, Gott wird schon für uns sorgen. Geben wir ihnen doch all unser Essen. Und da hat sie alles gegeben. Und ich höre noch, wie dieser Soldat sagt, aber Frau, Sie haben doch Kinder. Und da hat sie gesagt, mach dir keine Sorgen, Gott wird für uns sorgen. Und er hat für uns gesorgt. Wir sind nicht verhungert. Wir durften dann schließlich nach Westen kommen. Und durch die Gnade des Herrn sind wir nicht in Ostdeutschland stehen geblieben, sondern unser Zug rollte weiter nach Westdeutschland. Das war Gnade des Herrn. Sonst wären wir 40 Jahre in der DDR gewesen und hätten dieses Trauma der russischen Besetzung immer gehabt. Wir durften in den Westen und in dem Westen waren wir Menschen zweiter Klasse. Wir waren abgelehnt, wir waren eine Generalsfamilie, lebte in einem roten Kleid von der Fahne im Stall. Wir stanken, uns waren die Haare abgeschert, weil wir Läuse hatten. Und niemand wollte mit mir Gemeinschaft haben. Schrecklich, Rosemarie. War schrecklich. Und trotzdem hat mir das später sehr geholfen, einfach Menschen anzunehmen in allen Situationen. Einfach über diese Brücke hinwegzusteigen und zu sagen, da will Jesus hineinkommen. Da will er etwas Neues tun. Und ich werde in ein paar Minuten speziell eine Geschichte erzählen vom Gefängnis. Aber dann ging es ja erst nochmal, dann war dieses Ende des Krieges, was ich gerade gesagt habe, der Krieg war zu Ende, aber wir als Überlebende, wir waren tief verletzt und beeinflusst von diesem Krieg. Und wir waren nicht mehr dasselbe. Ich schreibe hier einmal im Buch den Satz, es wird nie wieder so, wie es war. Ja? Einige von euch haben diesen Satz auch schon ausgesprochen. Es wird nie mehr, wie es war. Du hast einen lieben Menschen verloren, jemand hat dich verlassen, deine Familie ist zerbrochen, es ist etwas geschehen und du hast gesagt, du hast geschrien und gesagt, nie wieder wird es so, wie es war. Ich kann es nicht vergessen. Ich werde nie wieder darüber hinwegkommen. Das ist eine Festlegung, die will Gott zerbrechen heute Morgen. Es ist nicht wahr. Es wird noch viel besser, als es je gewesen ist. Aber davon wusste ich damals nichts. Ich war in solcher Verzweiflung. Mir hatte niemand diesen Weg gezeigt, so wie ich ihn heute Morgen zeige. Ich habe da gesessen, ich wurde denn Hirtenkind von dem ganzen Dorf und habe da gesessen auf dem Feld und habe geweint und habe gesagt, ich will nicht mehr. Als Kind schon, ich will nicht mehr. Ich will diese Ablehnung und dieses nicht mehr erleben. Ich möchte ein Zuhause haben. Ging dann weiter, Deutschland wurde aufgebaut, alles wurde blank poliert. Die Menschen versuchten zu vergessen. Und jetzt nach 60 Jahren bringen sie alles wieder hoch. Und überall sprechen sie davon. Und meine Generation, sie sagt, wir können nicht vergessen. Wir wollen auch nicht vergessen. Da muss es doch wieder Gutmachung geben. Ne? Dann warten wir nur drauf, bis jemand kommt und sagt, jetzt müssen wir doch unser Land wieder zurück. Brauchen wir doch einen Krieg, jetzt marschieren wir da wieder ein, damit wir das wieder zurückkriegen. Und so versuchte ich, einfach mein Leben in meine Hand zu nehmen. Ich habe es nicht Gott gegeben, ich habe gedacht, naja, das schaffst du schon, Rosemarie. Wird schon, ne? Wird schon irgendwie werden. Du wirst es doch schaffen. Und so habe ich das auch, habe ich versucht und habe einen Beruf gehabt, habe dann den Thilo getroffen. Wir haben geheiratet, Familie gegründet, sind dann hier unten an Bodensee gezogen, haben wir gedacht, so ein bisschen in der Nähe der Schweizer Grenze ist doch ganz schön, da ist alles noch in Ordnung. Und da können wir doch manchmal rübergehen und da, die haben keinen Krieg erlebt und die wissen nichts vom Krieg und da können wir doch das alles vergessen. Fand ich schrecklich, das Seefeuerwerk auf dem Bodensee, hat mich an Krieg erinnert. Ich konnte mich nie drüber freuen. Und dann war das auch so, ich habe auch nie darüber gesprochen, über den Krieg. Denn ich habe festgestellt, die Leute da unten hatten nicht viel erlebt und konnten mich auch nicht verstehen. Habe ich mein Herz verschlossen. Ich hatte nur furchtbare Angst, dass ich je wieder in Verbindung kommen würde mit Russen. Ich bin nie in die DDR gefahren und ich dachte, Konstanz ist auch weit weg von der DDR. Ich brauche damit nichts zu tun haben. Später sind wir dann nach Nürnberg gezogen, kam man schon ein bisschen dichter und als die Russen in Prag einmarschierten, habe ich mich gefürchtet, weil ich dachte, nun kommen sie und nehmen Westdeutschland. Und das war eigentlich auch der Plan. Da gibt es Pläne, und der Plan war, sie wollten eigentlich bis zum Atlantik. Gut, wir sind bewahrt geblieben, aber mit diesem Hass lebte ich. Und da haben wir uns, das habe ich auch eine ganz lange Zeit kaschieren können. Das habe ich ganze Zeit verdrängen können. Und wir waren, wenn man so will, gute Christen, gute Lutheraner. Wir gingen jeden Sonntag zur Kirche, wir arbeiteten in der Kirche und wir beteten vor allen Dingen das Vaterunser. In der lutherischen Kirche tut man das immer am Ende des Gottesdienstes. Ist man so gewohnt, dass man gar nicht mehr weiß, was man betet. Man betet es einfach. Und dann weiß man, jetzt ist es zu Ende. Ja, aber dass da drin steht, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Ach. Braucht man gar nicht so genau nehmen, nicht? So genau kann man das doch nicht nehmen. Und dann hat man sowieso keine Bibel mit und dann liest man schon gar nicht die nächsten Verse, wo Jesus sagt, euer himmlischer Vater vergibt euch, aber wenn ihr nicht vergebt, dann kann er euch auch nicht vergeben. Aber die Bibel hatte ich ja nicht mit damals. Die stand im Bücherregal. Und erst als wir den ersten charismatischen Christen getroffen haben, der immerzu sagte, Jesus liebt dich, Rosemarie, Jesus will doch dein Leben in Ordnung bringen. Und dann hat er mir das alles in seiner Bibel gezeigt und seine Bibel, die war unterstrichen und die war halb zerrissen. Habe ich gedacht, meine Güte, geht der mit seiner Bibel um? Das ist ja schrecklich. Das macht man doch nicht. Herr Bibel, das ist doch ein Buch, das muss man doch vor Ehrfurcht da stehen haben. Hauptsache, man hat in der Schrank Bibel stehen. Und dann hat er versucht, mir das alles zu erklären. Und er hat immer gesagt, preis dem Herrn und Halleluja und Jesus liebt dich und gib ihm doch dein Leben. Gib ihm doch diesen Schutthaufen. Er wird es wiederherstellen, wenn du dich ihm übergibst. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Aber irgendwann habe ich gesagt, so wie ich euch das vorhin gesagt habe, irgendwann habe ich gesagt, was viele sagen sollen, wenn sie euch sehen in Zukunft, was du hast, das will ich haben. Ich möchte es haben, was du hast. Und als ich das gesagt habe, da war ich hartnäckig und habe gesagt, ich gebe nicht auf, bis ich hinter das Geheimnis komme, was dieser Freund hat. Und dann haben wir den in Schweden besucht und da fing unsere ganze Sache mit Schweden an. Gott hat nämlich einen Plan, nicht? Gott hat einen wunderbaren Plan. Wir schreiben jetzt unser nächstes Buch. Und der Buchtitel von unserem nächsten Buch ist, Warum lachst du, Sarah? Gott gibt uns einen Auftrag, Gott sagt uns etwas und es ist für uns so unmöglich, dass wir lachen wie Sarah. Und da sind wir ganz schön baden gegangen damit. Das haben wir nämlich auch getan, als wir unsere Mission gründen sollten. Da haben wir gelacht wie Sarah und haben gesagt, wir zermanschten etwas. Mein Mann war damals in Depressionen, ich war gerade so eben, dass ich mich berappelt habe. Wir sollen eine Mission gründen, um Gottes Willen. Die Leute, was wollen wir denn machen? Dann haben wir gelacht wie Sarah. Haben wir gedacht, dann sind wir nach Amerika gefahren und dann haben wir gedacht, da tauchen wir mal in so einer großen Kirche unter, setzen uns einfach mal dahin und da wird uns niemand kennen und da werden wir dann sitzen. Und dann steht der Pastor vorne und sagt, ich kann nicht anfangen zu predigen, ich muss noch was abgeben hier vom Herrn. Gott hat jemandem einen Auftrag gegeben, ihr sind zwei Leute und als euch Gott was gesagt hat, habt ihr gelacht wie Sarah. Ich möchte, dass ihr aufsteht und Buße tut. Da sind wir aber erstmal nicht hochgegangen, sondern runter. Und haben gedacht, naja, irgendwie können wir uns ja hier verstecken. Es wird doch jemand aufstehen, ne? Das wird doch jemand, wird doch bestimmt jetzt jemand aufstehen. Stand niemand auf. Und dann sagt Gott, steht auf, tut Buße. Was immer ich euch sage, in Zukunft werdet ihr das tun. Ob das Sinn für euch macht oder nicht. Und das war vor vielen Jahren. Und so ist es geblieben. Warum konnte Gott das mit uns machen? Weil wir gesagt haben an dem einen Punkt, hier hast du unser Leben. Du machst es jetzt durch uns. Wenn du auf deine Kraft tust, du wirst gar nichts zustande bringen, weil du gar keine Kraft hast. Weil dein Leben zerbrochen ist. Und weil du womöglich es gibt Leute hier, zu denen hat Gott gesagt, du wirst es sowieso nicht schaffen. Du bist sowieso nichts wert. Und du hast das immer gehört. Und du glaubst das auch. Das ist ein Stück von dir geworden inzwischen schon. Und Gott sagt, das ist eine Lüge. Amen. Ich werde heute diese Lüge zerbrechen. Du wirst es schaffen, wenn ich dir einen Auftrag gebe. Und dann wirst du genau das ausführen, was ich dir sage. Ja, das ist jetzt so in Zeitrafftempo gesagt. Das hat uns schon einiges gekostet. Aber Jesus, wie ihr seht, hatte den Sieg. Wir haben dann die Mission gegründet. Wir haben den Dienst angefangen. Und Gott hat unser Leben wiederhergestellt. Und dann hat es aber noch eine Zeit gedauert, weil wir sind normalerweise so blind für unsere eigenen Probleme. Wenn wir nicht jemanden haben, der sagt, komm doch mal her. Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Und Leute, ich ermutige euch, diese Liebe zu dem anderen zu haben und es zu sagen. Das tut man im Weltlichen eigentlich nicht. Aber wir als Geschwister im Herrn, wir müssen uns helfen, die Augen zu öffnen. Wenn ich diese Geschwister nicht gehabt hätte, ich hätte das nicht gesehen. Die haben zu mir gesagt, Rosemarie, es stimmt doch mit dir was nicht. Naja, so sagt man doch nicht. Naja, natürlich nicht. Aber die liebte mich. Die hat gesagt, so kann sie doch nicht weitermachen. Irgendwas ist doch noch falsch. Und da hat sie mich dahin geleitet, dass Gott mir die Augen geöffnet hat, dass ich niemals wirklich von tiefster Seele den Russen vergeben habe. Ich meine, richtig vergeben, richtig ausgesprochen und gesagt, ich verzichte auf Wiedergutmachung. Jesus, nimm meine Furcht, meinen Hass und ich segne dieses Volk. Das war schwer. Das war furchtbar. Das kostet dich alles. Aber Jesus sagt, es soll dich nicht mehr kosten, als es mich gekostet hat. Denn mich hat es alles gekostet. Und wenn du auch sagst, ich kann nicht, dann sagst du nur, Jesus, komm, hilf mir. Und in dem Moment, wo du sagst, komm, hilf mir, da streckt er seine Hand runter und sagt, komm. Und in dem Moment ist schon geschehen. Und so durfte ich das machen. Ich durfte dann den Russen vergeben. Ich durfte den Nazis vergeben. War ein bisschen leichter, den Nazis zu vergeben, weil ich hatte nicht so direkt mit ihnen zu tun, wie mit den Russen. Versteht ihr, was ich meine? Es war so eine direkte Begegnung. Es war zwar ein Schmerz wegen dem Vater, aber diese direkte Begegnung mit diesen Russen und dem russischen Militär war schrecklich. Und dann habe ich ihn vergeben und dann sagte Gott wieder was, wo ich am besten nicht lachen sollte wie Sarah, dass er mich als Missionar zu den Russen schickt und dass ich seine Liebe zu diesem Volk bringe und dass ich doch anfangen soll, Russisch zu lernen. Naja, das war schon ein Schritt aufs Wasser, denn es war ja noch sowjetische Zeit und ich habe nie gedacht, ich wollte auch nicht hinter den eisernen Vorhang fahren. Ich war ein bisschen ganz froh, dass der da war, die Mauer und so. No. Gott kennt unser Herz, wir dürfen das schon gern aussprechen ihm gegenüber. Der weiß sowieso, wie wir denken. Und dann ist es besser, wir sagen ihm das und sagen, Vater, ich bin eigentlich froh, dass die so weit weg sind. Ich könnte ja ein bisschen Geld in die Mission geben. Brother Andrew schmuggelt doch Bibel hinter den Eisern vor. Und wenn ich den unterstütze, bin ich doch toll, ne? Ah, Gott hat einen anderen Plan. Der hat gesagt, Rosemarie, ich will, dass du dahin gehst. Und dass du ihnen in die Augen schaust und dass du sagst, ja, Vasluplu, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich habe euch vergeben. Ich liebe euch von ganzem Herzen mit der Liebe des Herrn. Ja, und es kam ja denn soweit. Die Mauer fiel, die Grenze war auf, ich fuhr. Und dann sage ich, ich möchte in Gefängnisse gehen. Wusste nicht, was ich sage. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sollen in Gefängnisse gehen. Schreckliche Situation, schrecklich. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Ich denke mal, Gefängnisse in der Schweiz sind 4-Sterne-Hotels oder 5-Sterne-Hotels. Es ist grauenhaft, was sich da abgespielt hat. Aber amerikanische Missionare haben Kapellen, Andachtsräume gebaut und wir konnten das Evangelium verkündigen. Da saß in der ersten Reihe ein junger Mann. Vielleicht war er Anfang 20, fing an zu weinen, als ich angefangen habe zu sprechen. Dann sagt Gott zu mir, du gehst jetzt dahin und legst deinen Arm um ihn. Wisst ihr, was meine Antwort war? Nein. Er ist ein Russe. Er stinkt. Er ist voller Läuse. Ich werde ihn nicht umarmen. No? So sind wir. Wir entscheiden, wen wir lieben wollen. Wir entscheiden, wie wir das handhaben wollen. Okay, wir haben vergeben, aber ich will nicht nahe an diesen Menschen mehr kommen. Ich will ihn auch gar nicht mehr sehen. Ich möchte ihn nicht mehr treffen. Naja, bin dann gegangen, habe ihn umarmt. Er fing an zu weinen, schrecklich an zu weinen. Und dann kam der Übersetzer und der sagte mir seine Geschichte. Nun stellt euch das jetzt vor. Ein Sohn von einem Pastor, von einem Pfingstpastor. Er hat sich mit 16 Jahren gegen Gott entschieden und seinen eigenen Vater verfolgt und ins Gefängnis gebracht. Und dann musste dieser Vater sterben. Er wollte seinen Sohn noch einmal sehen und er sagte, mein Sohn, ich habe dir vergeben. Du wirst es heute nicht verstehen, aber eines Tages wird jemand zu dir kommen. Und der Vater fing an zu prophezeien und sagte, es wird eine Person von weit weg kommen. Diese Person wird den Arm um dich legen. Und dann wirst du wissen, Gott hat dich lieb und hat dir vergeben und ich dir auch. Und er sagte, danke, Rosemarie, dass du gekommen bist. Heute hat sich die Prophetie von meinem Vater erfüllt. Und wenn ich nie aus dem Gefängnis komme, so werde ich Gott dienen im Gefängnis, denn ich bin frei. Ja? Wir können im Gefängnis leben und frei sein von unserer Vergangenheit, von dem Druck. Aber wir können hier außen leben und können gefangen sein in unserer Situation und nie frei werden und nie die Freude Jesu empfangen. Und dieser Mann, da sagte ich nur ganz still zum Herrn: Vater, danke, dass du mich bewahrt hast. Eine Sekunde. Leben oder Tod für diesen Mann. Ja? Leben oder Tod liegt in unserer Hand. Du kannst Leben zu deiner Umgebung bringen, hier in diese Stadt, und du kannst den Tod bringen. Ja, aber ich will doch keinen Tod bringen. Du bringst aber Tod, wenn du das Leben nicht hast. Und das Leben hast du nur in der Verbindung mit dem Vater. Und diese Verbindung kannst du nur haben durch Jesus Christus. So einfach ist es. So einfach hat es der Vater gemacht, dass jeder es verstehen kann, ob er studiert hat oder nicht, ob er alt ist oder nicht. Er versteht es. Und dann sagt der Vater: Das habe ich für dich bereitet, damit du in diese Freiheit hinausgehen kannst und diese Freiheit überall hinträgst, wo du gehst. Es wird dir folgen. Ihr solltet jetzt voller Begeisterung von euren Stühlen springen. Und ihr solltet jetzt sagen: Ja, das wollen wir haben, denn wir beten doch für Erweckung hier in der Schweiz. Und Vater, heute Morgen begreife ich doch, dass du mich meinst, dass ich da was mit zu tun habe. Dass das nicht berühmte Missionare sein müssen, die von irgendwo hergereist kommen. Das ist wunderbar, diesen Himmelsbürger hier zu haben. Ihr werdet also erstaunt sein, wenn ihr diesen Mann hört. Aber was hat denn dieser Mann gemacht? Er hat im Gehorsam Jesu, im Gefängnis, mit zerbrochenen Beinen gehockt. Mit geschundenem Körper. Und Jesus hat zu ihm gesagt: Steh auf, geh raus. Wie in deinem Gefängnis, die Tür hat sich geöffnet und niemand hinterher wusste, wie der Mann rausgekommen ist. Kein Mensch weiß, der hatte kein Geld, der ist zum Flugplatz, der ist raus, der ist aus China raus, der ist einfach rausgekommen. Warum denn? Erstens hat er vergeben seinen Peinigern und zweitens hat er das getan, was Gott ihm gesagt hat. Der hat nicht überlegt: Oh ja, meine Beine sind ja zerbrochen, die Türen sind zu, was sagst du denn da? Oder noch gelacht wie Sarah. Nee, der hat gesagt: Wenn du sagst, Vater, auf dein Befehl gehe ich. Und das will Gott mit euch machen. So, wenn er kommt, das ist wunderbar, wenn er kommt. Aber lasst ihn nicht weggehen, ohne dass der Schrei in eurem Herzen ist: Wenn das mit Gott, mit ihm getan hat, dann wird er das mit mir auch tun. Dann bin ich auch fähig, durch jede Tür durchzugehen, wo Gott sagt, da gehst du durch. Ja? Durch jede Tür. Und ich sage euch das jetzt nicht nur, damit ihr jetzt wieder nach Hause geht und sagt: Naja, das ist schön, was sie jetzt gesagt hat, aber das gilt nicht für mich. Doch, es gilt für dich. Es gilt jetzt für uns jeden. Die Zeit ist kurz. Und Gott will seine Gemeinde bauen. Und es ist eine andere Zeit. Es ist nicht mehr genug, dass wir uns sonntags hier treffen und unser schönen kleinen Club haben und uns wohlfühlen. Das ist längst die Zeit vorbei. Es ist die Zeit vorbei, dass wir der zerbrochenen Welt da draußen sagen: Da gibt es eine Hoffnung, da gibt es deinen Weg. Und als ich diese Sendung neulich von diesen Kriegskindern gesehen habe, habe ich mich sofort hingesetzt und habe mein Buch hingeschrieben und habe gesagt: Leute, da gibt's den Weg. Da ist der Weg. Das ist auch für euch da. Ihr braucht nicht unter dieser Knechtschaft der Vergangenheit leben. Und es ist über ganz Europa, ist diese Knechtschaft der Vergangenheit. Ihr lebt es vielleicht nicht so sehr in der Schweiz, aber ihr habt ja andere Probleme. Es geht ja nicht nur um Krieg. Es geht ja um Krieg in Familien. Es gibt ja genau dieselben Probleme. Ich sage es ja nur jetzt von meiner Situation, weil der Krieg so für mich so einen Einfluss gehabt hat. Für euch haben andere Sachen im Leben Einfluss gehabt, die dasselbe haben. Aber es geht durch ganz Europa, es ist überall. Und wir brauchen diese Botschaft der Versöhnung und Wiederherstellung. Ja? Ihr habt doch gesehen, jetzt in der Ukraine, diesen Juschenko, den sie versucht haben zu vergiften. Ich habe ein Bild, ich habe in einer Familie gewohnt, die befreundet waren mit ihm oder befreundet sind mit ihm. Ich habe ein Bild gesehen, ja, wie sah denn der Mann vorher aus und wie sieht er jetzt aus? Aber er hat gewonnen, weil er vergeben hat. Der hat vergeben. Er sagt, ich vergebe denen, die mich umbringen wollen. Und das ist nicht leicht. Aber das muss auch nicht leicht sein, denn Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Amen. Und heute, wo immer ich eine offene Tür habe, fahre ich hin. Und ich könnte, da gibt es viele Zeugnisse und ich könnte schon wieder ein neues Zeugnis Buch schreiben über die Zeugnisse, was Gott macht durch dieses Zeugnis. Und ich möchte das jetzt, dass es heute Morgen hier geschieht. Hier. So verhärtet euch eure Herzen jetzt nicht. Heute, wenn ihr die Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Öffnet euer Herz jetzt zu Gott und sagt, Vater, was willst du mir heute Morgen damit sagen? Wo habe ich deiner Erweckung im Wege gestanden? Wo war ich ein Hindernis? Wo konnte ich deine Liebe nicht weitergeben, weil ich dachte, ich habe keine Liebe? Wo konnte ich nicht andere Leute lieben, weil ich dachte, ich werde nie wieder fähig sein zu lieben? Weil meine Liebe missbraucht worden ist, weil mir Ablehnung widerfahren worden ist, weil meine Liebe missverstanden worden ist. So habe ich mich entschlossen, ich werde nicht mehr lieben. Es sind einige hier, die haben diesen Entschluss gefasst. Danke für die Hände. Auch wenn ihr die Hand nicht hochhebt. Ich weiß es. Ihr habt den Entschluss gefasst, ich werde nicht mehr lieben. Aber wisst ihr, dieser Entschluss steht dem Auftrag Jesu im Wege. Er hat gesagt, ich bin die Liebe. Und die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Und die Liebe hat nichts mehr damit zu tun, was du fühlst oder erlebt hast. Und du wirst zu deinen Feinden gehen und du wirst zu den Menschen gehen und du wirst Menschen auf der Straße lieben können, wo du nie gedacht hast, dass du sie liebst. Und als ich die eine Nacht konfrontiert wurde mit einem hohen russischen Offizier und er mich angefunkelt hat und sagte, ich will mit einer Deutschen nicht sprechen, ich will von Jesus nicht hören, ich weiß, meine Frau hat mit dir gesprochen, du sollst mich zum Glauben führen, aber ich will nicht. Und dann durfte ich ihm sagen, ich hatte solche Bammel. Ich sagte, Vater, gib mir Liebe für diesen Mann. Er ist mein Feind. Ich war glücklich, dass der Vater in seiner Barmherzigkeit es gemacht hat, dass der nicht in seiner Uniform da saß. Gott ist so gut. Das wäre noch wieder eine Stufe gewesen. Aber der saß da einfach in Zivil. Und da konnte ich ihm meine Geschichte erzählen. Und da konnte ich ihm sagen, weißt du, mein ganzes Leben wollte ich eigentlich jemanden umbringen wie dich. Ja, das ist wahr. Naja, die Bibel sagt schon, wir töten mit Worten. Ne? Da haben wir schon ganz schön viel umgebracht. Also dann habe ich Menge umgebracht. Aber ich habe gedacht, ich wollte mal so richtig jemanden umbringen. Einen Russen. Im Heimzahlen. Das habe ich ihm gesagt. Und dann habe ich Gott gebeten, dass seine Liebe durch mich fließt. Und dass ich ihm das erklären konnte, dass ich heute gekommen bin, ihn zu lieben und Vergebung zu bringen. Und dann hat der Mann Jesus angenommen. Mein Feind, ein russisches Militärmitglied, ein Atheist, das war für mich so wunderbar. Das war für mich das größte Wunder. Und dann kamen sie von der Gemeinde in Riga und sagen, Rosemarie, da sind welche von der kommunistischen Partei, die möchten, dass du ihren Parteitag eröffnest. Ich sage, um Gottes Willen. Die werden mich ja umbringen. Was wollen denn die? Was will ich denn da? Was Und ich habe 1000 Gründe gehabt, warum ich das nicht will. Und dann sagt Gott, da gehst du hin. Die brauchen dich. Da bringst du meine Liebe und Vergebung. Und du achtest nicht auf deine Gefühle und wie du dich da fühlst. Ich habe mich entsetzlich gefühlt. So ein Stalin-Gebäude, rot alles. Und da saßen die da in ihren schwarzen Anzügen mit diesem kleinen schwarzen Köfferchen. Saßen sie da zu, nicht so freundlich wie ihr heute Morgen. Das ist ja einfach, in der Gemeinde zu sprechen. Da wisst ihr was? Die haben geweint. Und da ist eine Gruppe, die betet in dieser kommunistischen Partei jetzt, weil sie Jesus angenommen haben. Gott fragt nicht, wie du dich fühlst. Gott fragt nicht, wo du hingehen willst, sondern er sagt, ich schicke dich und da wirst du hingehen, in deine Nachbarschaft, zu deiner Familie, zu deinem Vater, den du abgelehnt hast, zu deiner Frau. Du wirst hingehen und sagen, ich habe dir vergeben. Und du wirst Wunder erleben. Und das wünsche ich mir. Und bevor wir jetzt aufhören, möchte ich einfach, dass wir miteinander beten. Das ist mein Herzenswunsch. Ich kann niemanden dazu zwingen. Ihr müsst es selber tun. Aber ich möchte euch leiten. Ich möchte euch leiten in dieses Gebet der Wiederherstellung und des Sieges mit Jesus Christus. Und er wird uns diesen wunderbaren Frieden geben, der alles Bitten und Verstehen übersteigt. Vater, ich danke dir und preise dich jetzt für meine Geschwister hier. Und ich will einfach, dass ihr jetzt das Herz öffnet und dass euer Schrei ist, lasst dieses Feuer des Heiligen Geistes auf mein Leben fallen. Vater, lass den Heiligen Geist auf mein Leben fallen. Und so wie du es der Rosemarie gezeigt hast, so zeige das mir, wo ist in meinem Leben Unversöhnlichkeit? Wo blockiere ich den Ruf, den du auf meinem Leben hast? Wo bringe ich nicht wirklich dein Leben zu meiner Umgebung? Wo stehe ich, Vater, zeig mir das. Und der Vater sagt, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Fühl dich nicht verdammt jetzt, wenn in diesem Moment der Vater dir zeigt, da, mein Sohn, meine Tochter, da hast du, obwohl du hier in dieser Gemeinde schon lange bist, in Unversöhnlichkeit gelebt und hast versucht, es zu verdecken, hast versucht, mitzuspielen und warst doch so verletzt und kaputt innerlich. Und der Vater sagt, ich kenne dich bei Namen, ich weiß, wo du sitzt, ich weiß, ich schaue jetzt zu dir hin. Und ich rufe dich bei deinem Namen, denn ich habe dir einen Namen gegeben. Du bist mein. Ich habe dich gewollt, ich habe dich geschaffen. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben, damit du frei bist. Und alles, was du erlebt hast, das will ich heilen und wiederherstellen. Und ich werde dich zum Segen setzen für viele. Und der Vater will auch, dass du jetzt diesen Ausspruch, mich doch dich, ich kann das doch nicht, dass du gerade ihm das jetzt gibst. Es spielt wirklich keine Rolle, wie du dich fühlst. Es spielt eine Rolle, wie Gott dich sieht. Und er hat gesagt, für dich habe ich meinen Sohn ans Kreuz gegeben, damit du frei bist. Und ich bete jetzt ein Gebet vor. Wir werden jetzt den Vater um Vergebung bitten für unseren Hass, für unsere Vorurteile, für alles, was in uns schräg liegt, wo wir andere verletzt haben, wo wir gedacht haben, wir müssen das zurückzahlen. Da werden wir ihn um Vergebung bitten. Und dann werden wir weiter beten und sagen, ich vergebe jetzt. Und bitte sagt nicht, ich möchte vergeben oder nein, ich vergebe jetzt. Ja? Wenn wir ein Haus kaufen, dann sagen wir nicht, ich möchte vielleicht das Haus kaufen, dann sagen wir, ich kaufe jetzt das Haus. Ja, ich unterschreibe das jetzt. Und dann kriegt man das auch. Weil wenn man da nur sitzt zu Hause, ich möchte es vielleicht kaufen, dann kommt man nie irgendwo hin. Jetzt müssen wir das klar machen. Ich vergebe jetzt. Und dann setzen wir die Namen ein. Und dann beten wir weiter um Heilung. Vergebung bedeutet nicht, dass wir gutheißen, was jemand zu uns getan hat. Vergebung bedeutet, es Gott zu übergeben. Was sie getan haben, war schrecklich. Ohne Zweifel. Aber Vergebung bedeutet, dass wir alles in Gottes Hände legen. Und nicht mehr dran rühren. Und Gott sein lassen. Vater, wir kommen jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir, Vater. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir für das volle Erlösungswerk deines Sohnes. Ich preise dich dafür, Vater. Denn du hast ihn gegeben, damit die Welt erlöst ist und Frieden findet. Und Vater, diese Erlösung und diesen Frieden möchte ich heute und will heute in Anspruch nehmen, denn es ist mein Erbe. Es ist mein Erbe, was du mir gegeben hast. Und dieses Erbe werde ich heute antreten und ich werde das heute aufnehmen, dieses Erbe, und werde in diesem Erbe leben. Und dieses Erbe wird mir Leben bringen und nicht den Tod. Denn ich werde mit dir, Jesus, herrschen in alle Ewigkeit. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mich jetzt in alle Wahrheit leitest. Und Vater, ich danke dir, dass durch dein Blut mein Verhältnis zum Vater jetzt in Ordnung gebracht wird. Nimm mein Leben und beginne, mich zu verändern. Du hast mir jetzt Situationen in meinem Leben gezeigt, die nicht in Ordnung sind. Und dafür bitte ich dich um Vergebung, Vater, für meinen Hass, für meine Unversöhnlichkeit. Da bitte ich dich jetzt um Vergebung, für meine Rebellion, für meine Verzweiflung, für meine Furcht. Ich bitte dich um Vergebung, Vater. Vergib mir. Vergib mir meine Bitterkeit. Vergib mir. Vater, ich danke dir, dass du mir jetzt vergeben hast, denn dein Wort sagt, sofern der Osten vom Westen ist unsere Schuld dahin, wenn wir sie bekennen. Ich danke dir, Vater, dass du mir jetzt vergeben hast. Und jetzt, Vater, entscheide ich mich heute Morgen vor der unsichtbaren Welt. Und du weißt genau, wer das ist. Ich entscheide mich jetzt zu vergeben. Und ich vergebe. Und jetzt möchte ich, dass jeder die Namen einsetzt. Ich vergebe. Ich vergebe. Ich vergebe. Einige hier, er hat ein ganz schreckliches Verhältnis zu einem Vater. Er hat den Vater gehasst. Und ihr konntet keinen Frieden finden, weil das Wort Gottes doch sagt, wir sollen unsere Eltern ehren. Und du bist in solche Konflikte gekommen damit. Aber der Vater sagt dir heute Morgen, vergib deinem Vater. Denn wenn du ihm vergibst, so heißt du nicht gut, was er getan hat, aber du lässt ihn in meine Hände. Vergib ihm. Vergib ihm, damit du Frieden findest. Und beginne ihn zu segnen. Beginne ihn zu segnen und du wirst Wunder erleben. Und Vater, ich danke dir für diejenigen hier, die so unter diesem Vaterverhältnis gelitten haben und sich so nach einem Vater gesehnt haben und nicht mal dich, Vater, im Himmel annehmen konnten, weil sie gedacht haben, du bist genauso. Und der Herr sagt, ich werde dich heute Morgen heilen von dieser Vaterbeziehung. Und ich werde mich dir offenbaren als liebender Vater. Als liebender Vater. Oh Vater, ich danke dir, dass du das jetzt gerade tust. Einige sind hier, die haben zerbrochene Beziehungen erlebt. Und ihr habt euch gesagt, nie wieder gehe ich eine Beziehung ein. Das ist wie ein Fluch. Und der Vater sagt, öffne dich wieder. Löse dich davon. Ich habe dich heute davon befreit. Und ich werde dich wieder fähig machen, eine neue Beziehung einzugehen. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich werde alles neu machen. So vertraue mir, du wirst Freude an einer neuen Beziehung haben. Bring diesen alten Schutt nicht mit. Lass ihn mir und vergib. Ich werde dich davon befreien. Halleluja. Lass uns einfach noch auf den Herrn hören, was der Herr noch sagt. Ich höre immer wieder dieses Wort, ich bring dich um, ich bring dich um. Ich weiß nicht, ob es jemand gesagt hat oder ob es zu jemandem gesagt worden ist. Auf alle Fälle ist es etwas, was dich bindet. Du hörst, hast es entweder ausgesprochen oder es hat jemand zu dir gesagt. Und Vater, in Jesu Namen, wir brechen diesen Ausspruch im Namen Jesu. Wir brechen diese Macht des Todes, wir brechen diesen Mordgeist und du hast dich geschämt. Es war jemand, der hat es ausgesprochen hier. Vielleicht ist beides vorhanden, aber ganz sicher ist jemand hier, der hat im Herzen gehabt, ich bring dich um. Deine Verzweiflung war so stark, dass du eigentlich nicht mehr anders konntest und dass es fast nur noch ein Schritt war, dass du dachtest, den jetzt bringe ich den um. Und du hast dich geschämt. Und der Vater sagt zu dir, ich werde dich jetzt davon heilen. In diesem Moment setze ich dich frei von diesem Ausbruch. Du bist frei. Ich habe dir vergeben. Du bist frei. Du bist frei. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Ich habe dir heute Morgen dein Herz gezeigt und ich habe dir jetzt vergeben. Und du bist frei. Vater, wir binden auch alle Furcht. Wenn jemand hier ist, der Furcht hat vor diesem Ausspruch, ich bring dich um. Vater, wir bringen dir das und danken dir und preisen dich, dass du jetzt Befreiung und Heilung davon schenkst. Shila Badia Kula Badia Santa Shila Badia Shanta. Ein Ausspruch hier von jemandem, da war es Probleme mit Kindern. Und du hast gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es tut dir leid jetzt. Du möchtest es ungesagt haben. Aber das verfolgt dich. Und das Kind hatte dann Probleme und du fühlst dich schuldig. Aber der Herr sagt zu dir, ich befreie dich heute und ich werde das wiederherstellen. Ich werde dich wieder befreien. Es ist, als wenn du es nie gesagt hast. Gib es mir. Oh Vater, in Jesu Namen bitten wir dich, dass jetzt Gefängnistore gesprengt werden hier. Dass du Menschen befreist von dieser Last, von diesen Bindungen, von Familienbindungen, von diesem Trauma. Vater, wo sie durch ein Trauma gegangen sind. Vater, ich danke dir und preise dich, dass du jetzt Befreiung schenkst. Vater, dass du jetzt kommst und diese Tür einfach aufmachst, wie bei diesem Himmelsbürger, wo du gedacht hast, die Tür ist immer verschlossen und du wirst nie mehr in die Freiheit kommen. Der Herr sagt, ich mache sie jetzt auf und geh nur hinaus. Trete ins Licht und schäme dich nicht mehr, denn ich habe alle Scham ans Kreuz getragen. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus, wir preisen dich und wir danken dir für alles, was du jetzt getan hast. Wir rühmen jetzt dein Blut und wir versiegeln das, Jesus, mit deinem Blut. Wir danken dir, dass alles, was heute Morgen geschehen ist, es wird Frucht bringen. Und wir werden Zeugnisse über Zeugnisse über Zeugnisse hören. Und Vater, ich danke dir, ich segne meine Geschwister jetzt. Und ich danke dir, dass sie in ihre Berufung reinkommen. Dass sie sagen, ich will das hinaustragen. Ich will Menschen gerettet sehen. Nicht nur gerettet, aber ich will sie frei sehen. Ich will sie in Freiheit und Fröhlichkeit wandeln sehen. Oh Vater, es reicht nicht, dass sie nur gerettet sind. Vater, wir wollen sie in die Freiheit führen, die du für sie bereitet hast. Und ich danke dir, dass das heute Morgen anfängt. Heute Morgen. Ja? Und ab heute Morgen wirst du nie mehr sagen, ich kann es nicht. Du wirst immer sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen. Amen. Halleluja. Ich denke mal, es braucht jetzt